1888, da fand in Nürnberg ein Christevel statt. Das ist ein missionarischer Jugendkongress. Und damals durften aus der DDR ganze 13 Personen als Mitarbeiter hinfahren. Und unter diesen 13, da waren der Wolfgang, der Jörg Svoboda und ich. Und der Abschlussgottesdienst, der fand statt auf dem Zeppelinfeld dort in Nürnberg. Also das ist dieser riesige Platz, auf dem der Hitler seine Aufmärsche gemacht hat. Und da hat der Hitler auf einer überdimensionalen großen Tribüne gestanden, wo so ein Balkon dran war. Und vor der Kulisse dieser Bühne, die jetzt noch da steht, da saßen damals 30.000 junge Christen. Und der Jörg, der sang mit uns allen das Lied, das wir zur Unterstützung der unterdrückten Christen der DDR geschrieben hatten. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und als die Strophe kam, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, da nahm der Jörg so die Hand von der Gitarre und zeigte da auf den Punkt, auf dem der Hitler mal gestanden hatte. Und da wurde uns allen durch einen Augenblick schlagartig klar, was wir da gerade sangen. Es war kein Hitler mehr da. Ein unvergesslicher Augenblick. Der Platz, wo der mal gestanden hatte, war leer. Ich war schon am Tag vorher da oben auf diesem Thron gewesen. Da waren auf dem riesigen Gelände bloß ein paar Techniker und sonst niemand, war große Stille. Ich bin da die Tribüne hochgeklettert und habe mich an den Platz gestellt, auf dem Balkon, wo der Hitler gestanden hat und gebrüllt hatte. Und ich sage euch, das war da oben eine ganz gespenstische Situation. Dort oben war weiter nichts zu hören als der Wind. Wie vom Winde verweht werden eines Tages alle Throne sein. Und an einem Tag, nämlich am jüngsten Tag, da wird es nur noch einen einzigen Thron geben. Von dem lesen wir in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Im Kapitel 20. Ich sah einen großen, weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und sein ganzes Reich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. So wird also einmal die Weltgeschichte enden. Vor einem großen weißen Thron. Und vor dem Angesicht von dem, der da drauf sitzt, vor seiner Heiligkeit, vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Hoheit, da fliehen Himmel und Erde. Alles verstummt. Und alles kommt zur Ruhe. Und alles ist vorbei und zu Ende. Es findet keine Tagung einer evangelischen Akademie mehr statt unter dem Thema »Ist die Bibel Gottes Wort?« Es behauptet kein Irrlehrer, wie der Verdreher Wann, dass Jesus nicht auferstanden ist und nicht wiederkommt. Es doziert kein Theologieprofessor Lügenmann, dass das Grab von Jesus nicht leer gewesen ist. Es propagiert kein Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages mehr im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt sein Unglauben mit dem Satz, ich kann nicht glauben, dass Jesus nach 3 Tagen körperlich auferstanden ist. Es predigt kein Pfarrer Lehmann mehr in Eidlingen über das jüngste Gericht. Vor dem weißen Thron, da endet jede Evangelisation und jede Diskussion. Es ist alles zu Ende. Und alle, die Prahler und die Prediger, die Kritiker und die Zweifler, die Spötter und die Spinner, die müssen verstummen vor dem, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Und alles muss vor ihm fliehen, auch Himmel und Erde. Und alle müssen vor ihm bleiben, auch du. Das letzte Gericht ist das letzte öffentliche Ereignis der Weltgeschichte. Und du wirst dabei sein. Aber bevor ich von dir rede, will ich noch mal von anderen Leuten reden. Nämlich von solchen Leuten, die schon mal auf Thronen gesessen haben. Ich denke da an solche Gestalten wie Marx, Lenin, Hitler, Stalin, Ulbricht, Milosevic, die Millionen Menschen zum Beispiel umgebracht haben. Ich habe neulich das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen, da steht drin, dass der Kommunismus etwa 100 Millionen Menschen umgebracht hat. Millionen erschossen, verhungert, lebendig begraben, in Lagern zu Tode gequält, für den Sieg des Kommunismus liquidiert. Und fast keiner dieser Massenmörder ist jemals von einem menschlichen Gericht zur Rechenschaft gezogen worden. Und deshalb finde ich das gut, dass es ein Gericht Gottes gibt. Vor dem müssen die sich verantworten. Und dort wird sie die gerechte Strafe treffen. Gott sei Dank. Ich sage das jetzt nicht so mit der händereibenden Häme eines Rachsüchtigen, sondern ich sage das mit der Genugtuung eines Menschen, der gierig ist nach Gerechtigkeit. Und außerdem, weil es hier in der Bibel steht. Hier in der Bibel steht, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Oder wie es hier steht, die Mächtigen und die Namenlosen. Die Big Bosse und die Nobodies. Die Folterer und die Gefolterten, die Opfer und ihre Henker. Die Stasi-Knechte und die Bespitzelten. Sie stehen alle vor dem gleichen Richter. Und es ist ein starker Trost für alle die Menschen, die in dieser Welt hilflos unter Ungerechtigkeit leiden, dass es eine letzte Gerechtigkeit bei Gott gibt. Dass die Schuldigen irgendwann mal doch vors Gericht kommen und keiner dem Gericht entkommen kann. Viele feixen ja heute bloß, wenn von Gericht die Rede ist. Weil die denken, mit dem Tod ist Sense und dann könnte sie keiner mehr belangen. Aber das ist ein Irrtum. Ich habe das schon heute früh gesagt. In der Bibel steht drin, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Die Auferstehung von den Toten betrifft alle. Die Nichtchristen genauso wie die Christen. Bilde dir bloß nicht ein, du könntest als Nichtchrist am Ende eines gottlosen Lebens dich 1,5 Meter tief unter der Erde in deine Koje hauen und hättest da deine ewige Ruhe. Das wird nichts. Wenn die Posaune zum jüngsten Gericht bläst, musst du antreten. Da kannst du keine Verwesung vorschützen. Da heißt es rausgetreten zum Appell. Einige Leute, die noch so eine entfernte Ahnung davon haben, dass es sowas wie ein Gericht gibt, die haben sich so einen Trick ausgedacht, wie sie Gott austricksen könnten. Das sind die, die sich nicht nur verbrennen lassen, sondern die dann ihre Asche irgendwo in den Weltraum pusten lassen. So hat es zum Beispiel der Timothy Leary gemacht. Der hat ja durch seine Drogenpropaganda, weiß nicht wie viele, Tausende oder Hunderttausende junge Menschen ins Unglück gestürzt und in den Tod. Solche Leute wie der und wie George Harrison, die denken, die könnten sich mit ihrer Zerstäubungsmasche unauffindbar machen. Alle Spuren verwischen und dem jüngsten Gericht entwischen. Aber auch das ist ein Irrtum. Und das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Gott braucht, um dich zu richten, nicht dein komplettes Gerippe. Das ist für den, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, kein Problem, dich wiederherzustellen. Selbst die, die durch eine Atombombe getroffen worden sind und die praktisch zerstäubt worden sind. Die Daten, die dein Leben ausgemacht haben, die sind in Gottes Computer nicht gelöscht. Der hat sie alle in seinem Gedächtnis gespeichert. Und wie der deine Daten mit deinen Gräten mal zusammenkriegt, das lass mal sein Problem sein. Dein Problem sollte einzig und allein sein, dass du im Buch des Lebens geschrieben bist. Das ist ja hier die Rede von verschiedenen Büchern. Nun wurden die Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das ist natürlich alles nur ein Bild. Gott braucht kein Notizbuch. Aber diese Bücher, die sind ein anschauliches Bild für das Gedächtnis Gottes. Alles ist, was du in deinem Leben getan hast, bei ihm vermerkt. und nichts, was du in deinem Leben getan hast, ist vergessen. Und nach deinen Taten, die du getan hast oder unterlassen hast, wirst du gerichtet. Nun sagt ja die Bibel an anderer Stelle, dass unser Schicksal abhängig ist von unserem Glauben. Also ob wir an Jesus geglaubt haben. Das stimmt und dabei bleibt es auch. Aber der Glaube, der äußert sich ja in konkreten Taten, an denen man ganz genau ablesen kann, ob der Glaube nur eine Luftblase gewesen ist oder eine Wirklichkeit. Es bleibt also dabei, wir werden gerettet durch die Gnade, aber gerichtet nach den Taten. Und deshalb ist die wichtigste Frage, wie komme ich durch das Gericht? Du kannst dort nur bestehen, wenn du im Buch des Lebens stehst. Das heißt, wenn du jetzt mit Jesus gehst. Also ich frage dich, stehst du denn schon drin? In der St. Georgskapelle, der Londoner Westminster-Abtei, da befindet sich ein Denkmal für die 60.000 Zivilisten, die in dem Luftkrieg da umgekommen sind, im Zweiten Weltkrieg. Und auf einem Tisch, da liegt ein aufgeschlagenes großes Buch, und ein Scheinwerfer beleuchtet die Namen der Menschen, die da drin aufgeschrieben sind. Und jeden Tag wird eine Seite umgeschlagen. Eines Tages wird Gott seine Bücher öffnen. Und dann wird der Scheinwerfer von Gottes Klarheit und Herrlichkeit und Wahrhaftigkeit die Namen von denen, die im Buch des Lebens stehen, zum Leuchten bringen. Und das wird ein herrlicher Augenblick sein für Millionen von Menschen, dem eine ganze Ewigkeit von Herrlichkeit folgen wird. Und es wird ein schrecklicher Augenblick sein für Millionen, dem eine Ewigkeit der Verlorenheit folgen wird, wenn sie an dem Tage des Gerichts feststellen müssen, dass sie nicht im Buch des Lebens drinstehen, dass sie draußen bleiben müssen, außerhalb von Gottes Herrlichkeit. In der ewigen Finsternis und Verdammnis. Und die Bibel, die gebraucht für diesen Zustand ein schreckliches Bild, wenn jemand nicht gefunden wird in dem Buch des Lebens. Der wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist ein Bild für den zweiten Tod. Der erste Tod ist der leibliche, da kommst du ins Grab. Der zweite Tod ist der ewige, da kommst du in die Hölle. Hölle heißt ewige Trennung von Gott. Und ich frage dich, willst du das etwa? Willst du denn wirklich dahin? In dem Kinohit, das kleine Arschloch, da heißt der große Hit, wir wollen Sündigen dem Himmel kündigen. Ist das auch dein Lebensmotto? Lebst du auch nach der Melodie wie die Toten Hosen? Wir wollen nicht ins Paradies? Ja, du musst ja nicht dahin, wenn du nicht in den Himmel willst. Wenn du ohne Jesus leben willst, wenn du weiter saufen willst, wenn du die Ehe brechen willst, wenn du weiter lügen willst, wenn du den Feiertag nicht heiligen willst, du kannst es doch machen. Wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst, Gott wird dich nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringen musst. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, vergiss das bitte nicht. Und Gott ist nur fair, der gibt dir nur das, was du selber willst. Nach deinem eigenen Willen wird sich Gottes gerechtes Gerichtsurteil richten. Und wenn du ein Leben lang sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben, dann wird Gott deinen Willen respektieren. Der zwingt dich nicht, dass du eine Ewigkeit lang deine Füße unter seinen Tisch dann stecken musst. Also ich frage dich, wo willst denn du hin? Was willst du? Was Gott will, ist klar, da hat er sich ganz klar festgelegt. Er hat das in der Bibel uns schriftlich gegeben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben doch einen solchen guten, gütigen Gott. Er meint es doch gut mit dir. Der will dir doch nicht mit der Hölle drohen. Er will dich vor der Hölle warnen. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich und er will nicht, dass du zu den Verlierern der Geschichte gehörst, sondern zu den Siegern. Und damit du nicht in der Hölle landest, Deshalb ist Jesus gekommen. Dafür hat er am Kreuz seine Knochen hingehalten. Dazu gibt es diesen Gottesdienst. Als er in unsere Welt gekommen ist als Mensch, da kam er als unser Retter. Wenn er wiederkommt, als König, als Gott, da kommt er als unser Richter. Und weil Himmel und Erde den Anblick von ihm nicht ertragen können, den Anblick seines Gesichtes nicht ertragen können, ich habe es euch ja vorhin vorgelesen, da verschwinden die im Nichts. Verstehst du, das Gesicht dieses Weltenrichters, das ist nicht das milde Milchgesicht, was auf manchen frommen Postkarten zu sehen ist, sondern das ist eben das Gesicht des Weltenrichters. Mensch, wach doch mal auf aus deinen Träumen, als ob irgendetwas anderes in der Welt wichtiger wäre als Jesus, dass du den zum besten Freund hast. Keinem einzigen von denen, vor denen du dich jetzt fürchtest und vor denen du dich bückst und deren Poster an deinen Wänden hängen, keinem einzigen von denen wirst du jemals wieder begegnen. Der Einzige, dem du nach deinem Tod noch begegnen wirst, das ist Jesus. Der ist der Einzige, der Unvergängliche und Unwandelbare, von dem die Bibel sagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Das ist der, der dich unwandelbar und unsagbar lieb hat. Und der dir deine Schuld vergibt und der dir das ewige Leben gibt, wenn du willst. Wenn du glaubst. Ich frage dich, hast du dich denn schon in das Buch des Lebens eintragen lassen? Willst du es tun? Eines Tages wird das Buch aufgeschlagen. Bist du sicher, dass du da drin stehst? Also ich stehe drin, ich weiß das. Mit seinem Blut hat Jesus meinen Namen dort eingetragen. Ich bin in das Hausbuch Gottes eingetragen. Ich habe dort eine ewige Heimat. Der hat mir das Wohnrecht bei Gott erworben, am Kreuz. Das hat er am Kreuz für mich erkauft, das glaube ich. Und ich frage dich, glaubst du es auch? Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Vergiss nicht, das Buch wird nochmal aufgeschlagen. Es geht um eine Entscheidung. Willst du endlich den falschen Göttern absagen und ein Ja zu Jesus sagen? Ich bitte dich, entscheide dich für Jesus. Das Buch wird nochmal aufgeschlagen. Lass dich doch nicht einschläfern durch den Gedanken an die vielen Möglichkeiten, die das Leben dir sonst noch anbietet. Lass dich doch mal aufwecken durch den Gedanken an die Möglichkeit, dass du am Ende deines Lebens vor Jesus stehen musst. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Und ich frage dich, stehst du schon drin? Mensch, da wach doch auf. Ich frage dich, wirst du dabei sein? Also ich jedenfalls, ich will. Und wenn die Millionen um den Thron stehen, da will ich dabei sein. Da werde ich meine Eltern wiedersehen und meine Frau. Das ist der Treffpunkt. Als wir geheiratet haben, da wurde das alte Gebet aus der Kirche gebetet, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Dann ist sie gestorben. Und wenn ich jetzt manchmal an ihrem Grab stehe, da denke ich so, irgendwann legen Sie mich auch da rein. Und da warten wir dann zusammen auf den Tag der Auferstehung. Und da wird Jesus uns beide aus dem Grab rausholen. Und dann werden wir uns bei der Hand nehmen und dann marschieren wir zusammen in den Himmel, so wie wir es uns bei unserer Hochzeit vorgenommen haben, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Wenn die Millionen Menschen Gott zujubeln, da will ich dabei sein. Wenn der Einzug passiert in Gottes Reich, wo es kein Leid, keinen Streit, keinen Tod, kein Schmerzgeschrei mehr gibt, da will ich dabei sein. Das ist das Ziel meines Lebens und der Auftrag meines Lebens besteht darin, dich auch dorthin einzuladen. Und deshalb bitte ich dich, sei so klug und komm und bekehre dich und stell dich auf Gottes Seite. Denn ob du einmal vor dem Thron Gottes mitstehen wirst, das hängt eben davon ab, wie du jetzt zu Gott stehst. Jeder Mensch hat die Chance, zu dem Thron Gottes hinzukommen. Du auch. Nämlich, wenn du dich Jesus anschließt. Dann kommst du in den Himmel. Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich wollte dich nur fragen, bist du vorbereitet, diesen deinen Platz im Himmel einzunehmen? Bist du bereit, vor den Thron Gottes zu treten? Willst du? Denn wenn du diesen Zielpunkt verfehlst, da verfehlst du dein ganzes Leben. Willst du da etwa hin in die Hölle wie die anderen? Bei einer Party, da saß eine Gesellschaft am Kamin, in dem Feuer brannte und die haben sich so unterhalten, kam das Gespräch aufs Christentum. Und ein ungläubiger Mann, der sagt zu der Hausfrau, sagen Sie mal, Sie glauben doch an Gott. Glauben Sie wirklich alles, was in der Bibel steht? Ja, hat die gesagt. Ach, da glauben Sie auch an die Auferstehung? Na sicher. Und dass wer an Gott glaubt, nicht glaubt, in die Hölle kommt? Ja, glaube ich auch. Da stand der Mann auf, geht quer durchs Zimmer in die Ecke, wo so ein Käfig stand mit den Kanarienvögeln drin, nimmt den Vogel raus und will den in den Ofen, in den Kamin reinschmeißen. Und die Hausfrau ist entsetzt, da sind Sie denn verrückt? Was soll denn das, der arme Vogel? Und da lacht der Mann und sagt, na, hören Sie mal, Ihnen tut das arme Tierchen schon leid. Und Ihr sogenannter Gott der Liebe, der feuert Millionen Menschen in die Hölle. Was ist ein schöner Gott der Liebe? Da herrschte einen Augenblick lang absolute Stille. Und dann sagte die Frau, Sie irren sich. Gott wirft niemanden in die Hölle. Da laufen die Menschen selber freiwillig hin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Freunde, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir alle haben die Chance, eines Tages auf den Straßen des Himmels zu gehen. Und wenn wir gehen auf den Straßen des Himmels, ist der Kampf und das Leiden vorbei. Das ist das letzte Lied, was ich geschrieben habe, bevor meine Frau gestorben ist. Und bevor wir das Lied jetzt singen, wird der Wolfgang mit uns noch zusammen beten.